sitze am Tisch bei Ömer und blicke in die vollgestopften Münder meiner Brüder. Auf die Narben in ihren Gesichtern und auf ihre Hände übersät von grünlich verblichenen Tätowierungen. Seit wann sind diese drei Männer eigentlich so fett? Ich erinnere mich an magere Gestalten mit zu großen bunten Hemden im hohen Gras hinter dem Haus mit den Notwohnungen. Wir haben auf dem Boden gesessen, im Kreis um einen Grill, der nicht mal Beine hatte, auf roten Ziegelsteinen gebaut. Strahlende Gesichter habe ich im Kopf, wenn ich an diese Zeit denke. Da hatte noch keiner ein Haus, noch nicht einmal eine Wohnung. Jetzt sind sie dick und träge, mürrisch, launisch und nichts ist gut. Sie beschweren sich wegen allem. Ihre Chefs sind Schweine, ihre Kollegen dumm und die Politiker sind schlimmer als in Russland. Korrupter sowieso, schon immer gewesen. Niemand kann es ihnen recht machen in einem Land, in dem sie alles haben, kriegen und dürfen. Zitat Ende. Nelly ist erst 5, als sie mit ihrer Familie 1990 aus Russland nach Deutschland übersiedelt. Diese Familie, bestehend aus den Eltern, den Großeltern und der Urgroßmutter, außerdem den 4 erheblich älteren Brüdern mit ihren Frauen und Kindern, gehört zu der Gemeinschaft der russlanddeutschen mennonitischen Glaubens. Diese bilden innerhalb der russlanddeutschen Gemeinschaft eine eigene Community. Sie haben ihre Sprache über hunderte von Jahren konserviert. Das Plattdeutsch, das in Norddeutschland und Niederlanden gesprochen wurde, haben sie mitgenommen in das Land, das ihnen freie Religionsausübung versprochen hatte. Unter Stalin büßten sie diese Privilegien ein und wurden, wie viele nationale Minderheiten, verfolgt und in sogenannten Truttarmeen zur Zwangsarbeit geschleift. Das war auch das Schicksal von Nellys Urgroßmutter gewesen. Zitat: Wir Mennoniten haben die Sprache mitgenommen, überall hin und sie eingefroren, in Tupperware konserviert. Die Öffnung im Deckel nur kurz aufgemacht, um russische, englische, spanische Wörter einzustreuen. Zitat Ende. Die Familie wurde in eine Notunterkunft in Minden untergebracht. Nelly ist das unerwünschte Herbstküken, das ungeplant viele Jahre nach ihren Brüdern geboren wurde. Im Gegensatz zu ihren Brüdern hat sie wenig Erinnerungen an ihr Leben in der Sowjetunion. In der Schule bleibt sie trotzdem die Fremde, die immer wieder für ihre Aussprache gelobt wird und immer noch gefragt wird, woher sie denn komme, ob sie noch Verwandte hätte, da wo sie herkomme. Dem äußerst lieblosen Elternhaus kann Nelly nur mit der Großmutter, bei der Großmutter Ömer genannt, entkommen. Zitat: Ömer ließ uns groß werden, indem sie das Kleinsein nicht klein machte. Ihre Freude, ihr Leben waren wir Kinder. Und sie war die einzig bedingungslos Liebende, die ich kannte. Zitat Ende. 2010 stirbt die Großmutter. Nelly ist 25, verheiratet mit Cornelius und hat bereits einen 5-jährigen Sohn, Jakob. Mit diesem Tod gerät ihre Welt aus den Fugen und alle Sicherheiten schwinden. Noch am Tag ihres Begräbnisses lässt sie sich taufen. Jetzt erst wird sie Mitglied der mennonitischen Gemeinschaft. Das Haar wird nicht mehr geschnitten, sie schminkt sich nicht mehr und die Röcke werden länger. Der Fernseher wird weggepackt. Der weitaus größte Teil des Romans findet am Sonntag, den 10. und am Montag, den 11. Mai 2020 statt. Es ist der 10. Mai 2020. Wie jeden Sonntag sitzt die Familie von Nelly bei dem Großvater zusammen beim Kaffeetrinken. Ihre 4 Brüder, Rudi, Arthur, Eduard und Eugen, mit ihren Frauen und Kindern. Ihr Mann Cornelius fehlt wie öfters. Es ist erst anders als die Brüder. Für ihn ist Zugehörigkeit nicht so wichtig wie Anerkennung. Diese gewinnt er durch all die Statussymbole der Gesellschaft, in der er lebt. Auto, Haus, Bankkonto. Vor 3 Tagen hat er Nelly erklärt, dass er sich in eine andere Frau verliebt hat und sie verlassen wird. Zitat: Kannst du dir überhaupt vorstellen, wie das ist, mit dir zu leben? Nein, aber ich wusste, dass er zu spät kommen würde, wenn er nicht gleich losfahren würde. Ich bin noch jung, ich könnte noch, alles könnte ich noch, Kinder, ich könnte jetzt noch Vater werden. Wie viele werden mit Mitte 30 zum ersten Mal Vater? Es ist noch nicht vorbei. Es muss noch nicht vorbei sein. Ich könnte noch einmal ganz von vorne anfangen. Würdest du mir das nicht auch wünschen? für mich? Zitat Ende. Aber Nelly erzählt ihren Brüdern nichts davon an diesem Sonntag. Obwohl sie sehr bedrückt wirkt, fragen die Brüder nicht mehr nach Cornelius. Sie sind mit Essen und vor allem Trinken beschäftigt. Doch bald wird klar, dass Cornelius weg ist. Vollständig weg. Durch Jakob, Nellys inzwischen 15-jährigen Sohn, erfährt die überraschte Leserin, was aus Cornelius wurde. Ihm, also Jakob, gehören diese eine der drei Stimmen, die im Roman von den Geschehnissen berichten. Zitat: Ich besuche die private christliche Gesamtschule, so wie eigentlich alle aus der Jungschar. Und trotzdem war mein erster Gedanke, nicht zu beten, nicht zu weinen, sondern den Deckel der Griffiertruhe zuzumachen und zu lachen. Ich habe lange nicht mehr gelacht, wie ich in diesem Moment aus mir herauslachte. Ich habe alles an Kontrolle verloren, was ich je hatte. Mein Vater liegt zerstückelt in 8 Liter Toppitz-Gefrierbeuteln in der kleinen Tiefkühltruhe im Partyraum. Vielleicht sollte ich doch erst das Gespräch mit Gott suchen und heute nicht in die Schule gehen. Zumindest nehme ich an, dass er komplett ist. Gesehen habe ich in dieser Sekunde lediglich seinen Kopf. Es wundert mich, dass meine Mutter noch nicht draufgeschrieben hat, was drinne ist. Vielleicht war der Edding leer. Zitat Ende. Nachtbären ist mitnichten ein Kriminalroman und der Leichenfund wird auch eher beiläufig und in der Folge auch ohne großes Aufsehen abgehandelt. Einzig der Prolog, der dem Roman vorangestellt wurde, lässt Ungeheuerliches ahnen. Zitat: Nachtbären sind giftig. Mennoniten essen sie trotzdem. Nachtbären heißen auch schwarzer Nachtschatten, entweder wegen der schwarzen Beeren oder durch die Wirkung, denn Schatten kann auch als Schaden verstanden werden. Zitat Ende. Elina Penners Roman hat sicherlich viele autobiografische Züge. Sie selbst kam 4-jährig als mennonitische Russlanddeutsche nach Deutschland. In ihrer Danksagung schreibt sie, dass sie erst durch das Nachfragen anderer verstehen konnte, dass das Selbstverständliche ihrer Welt die Faszination der anderen ist.